Und dann sitzen entweder dein Umfeld erstmal vor dir oder leider eben auch Leute vom Fach, die es vermeintlich besser wissen sollten, die sagen, warum? Ist doch alles super. Sie haben doch eine intakte Familie. Sie haben doch einen super Abschluss. Sie haben doch eine gut laufende Ehe. Sie haben einen tollen Job. Ihre Zeugnisse sind total unauffällig. Da war doch immer alles super. Warum sind Sie hier? Was wollen Sie? Nee, Sie haben doch kein ADHS.
Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um ADHS, ADS auch genannt, im Job und im Leben, was das vor allem für Erwachsene bedeutet, die betroffen sind, aber auch für diejenigen, die nicht selbst betroffen sind, vielleicht aber mit Menschen im Job, als KollegInnen oder Führungskräfte oder auch im privaten Umfeld umgehen. Dazu habe ich einen wunderbaren Interviewgast, nämlich Angelina Börger, ist freie Journalistin und arbeitet für verschiedene Medienformate bei Funk und dem WDR. Mit Ende 20 erhielt sie die Diagnose ADHS und seitdem betreibt sie online und offline Aufklärungsarbeit zum Thema mentale Gesundheit, ADHS im Erwachsenenalter und auch Neurodiversität. In ihrem Buch Kirmes im Kopf berichtet Angelina von wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Thema, räumt mit Vorurteilen auf und erzählt, wie ADS ihr Privat- und Berufsleben beeinflusst. Und in unserem Interview heute sprechen wir darüber, welche Herausforderungen Menschen haben, die damit diagnostiziert sind, gesellschaftlich dem begegnen, natürlich auch die, die noch keine Diagnose haben, was das gesellschaftlich bedeutet. Und Angelina teilt ihr Wissen, konkrete Tipps für den Umgang damit im Alltag, auch im Arbeitsalltag. Und ich freue mich riesig auf das Gespräch, wünsche dir ganz viel Freude mit dem Interview und dann legen wir gleich mal los. Herzlich willkommen im Podcast, Angelina. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Der Untertitel deines Buches, also heißt, wie ich als Erwachsene herausfand, dass ich ADHS habe. Wie war denn das? Magst du das uns da mal so mitnehmen, wie du das herausgefunden hast?
Super gern. Also, das war ein Zufall, ein absoluter Zufall. Und das mag man dann eigentlich gar nicht meinen, so rückblickend, weil ich mich beispielsweise während meines Jobs eigentlich tagtäglich mit vielen Themen eben rund um mentale Gesundheit beschäftigt habe, mit der menschlichen Psyche. Ich habe eben als Journalistin viel über alle möglichen Sachen eben aufgeklärt, aber ADHS ist mir eben niemals irgendwie untergekommen. Und dann war es so, dass ich in einer Fernsehsendung zu Gast war, aber im Publikum. Das ist eine Sendung gewesen, die wurde super spät aufgezeichnet. Da sind verschiedene Gäste eben zu Gast gewesen und haben Geschichten mitgebracht. Und der Moderator Jürgen Domian, dem oder der einen oder anderen wird das vielleicht an der Stelle was sagen, weiß halt nicht, wer kommt denn da jetzt so auf die Bühne und bringt was mit. Mhm. Und ich saß da und ich weiß noch, ich hatte überlegt, gehe ich jetzt überhaupt dahin? Es ist so super spät und eine Live-Aufzeichnung. Und ich sag mal so, zum Glück bin ich hingegangen. Und dann war da eben die dritte Person, die zu Gast war, Carina, 23, Psychologiestudentin. Und die brachte das Thema mit ADHS im Erwachsenenalter, weil sie selber eben erst mit 20 diagnostiziert worden ist. Und die fing dann an zu erzählen und ich hing da so in meinem Stuhl müde und habe so gedacht, ja, spannend, aber ich freue mich, wenn ich dann gleich nach Haus kann. Ja, und dann erzählte Carina und erzählte aus ihrem Leben, aus ihrem Alltag, aus der Kindheit, der Schulzeit, dem Studium, der Partnerschaft, von zu Hause. Und ja, ich wurde irgendwie wacher und wacher, weil ich das Gefühl hatte, okay, da sitzt gerade eine völlig fremde Person auf der Bühne und erzählt gerade mein Leben von vorne bis hinten. Und ich weiß noch, einer der ersten Sätze, den sie da formuliert hat, war auf die Frage, wie fühlt sich ADHS denn für sie an, war, es fühlt sich so an, als würde man durch 500 Programme gleichzeitig zappen. Aber jemand anders hat die Fernbedienung in der Hand. Und da habe ich gedacht, oh, das ist so ein treffendes Bild. So fühlt sich das in meinem Kopf irgendwie auch an. Mhm. Und dann war halt wirklich jeder einzelne Satz, der so aus ihrem Mund kam, war, das ist mein Leben. Wie kann das sein, dass ich noch nie davon gehört habe, dass es ADHS bei Erwachsenen gibt? Ja, und dann fing die ganze Reise an.
Hast du noch ein anderes Beispiel, was sie gesagt hat oder was so mit dir resoniert hat?
Ja, es war beispielsweise so, dass sie gesagt hat, ihr Gehirn funktioniert eben ein bisschen anders. Also sie hat Sachen, für die sie sich super begeistern kann, total motivieren, wo sie ganz krass intuit ist und sich dann so richtig reinfuchst und auch super schwer zu bremsen ist. Mhm. Und dass auf der anderen Seite es aber Dinge gibt, die eben ganz alltäglich sind, wie den Müll rausbringen, eben Aufgaben zu erledigen, sich zu organisieren, Termine richtig einzutragen, irgendwo pünktlich zu sein und dass das eben manchmal oder eigentlich täglich bei ihr dafür sorgt, dass das Gehirn quasi sagt, okay, was kriege ich dafür, dass ich mich jetzt dafür motiviere? Und wenn das eben nicht ausreicht, dann ist das wie so eine Blockade und dann fühlt sich das an, als wäre das irgendwie der Mount Everest, obwohl es eigentlich nur der Müll ist oder die Steuererklärung. Und dann macht bei ihr eben alles dicht und dann kann sie das nicht bewerkstelligen. Und ja, das fühlte sich irgendwie genau an wie bei mir.
Und wie hast du dann weitergemacht? Was ist dann passiert?
Das hat mich tatsächlich dann seit diesem Moment, in dem ich da in diesem Studio saß, eigentlich nicht mehr losgelassen. Also ich habe schon da vor Ort gemerkt, okay, das hier ist gerade einschneidend, das ist was ganz Wichtiges, eine Info, die ich vorher nicht hatte, eine Antwort auf all diese Fragen, auf all diese Gefühle und Momente in meinem Leben, wo ich eben gedacht habe, irgendwie funktioniere ich anders als andere. Und ich habe mich dann eben in die Recherche gestürzt und habe so gedacht, okay, jetzt brauche ich Infos, jetzt muss ich gucken, was ist ADHS, wie kann man das testen, wo geht man damit hin, wie kriegt man eine Diagnose, was bedeutet das dann fürs Leben irgendwie. Und bin dann eben erstmal zu meiner damaligen Therapeutin mit diesem Verdacht gegangen. Ich war damals schon in Therapie, weil ich eben das Gefühl hatte, okay, ich bin noch nicht mal 30, aber ich stehe irgendwie gefühlt mit einem Bein schon im Burnout. Das kann nicht sein. Ich liebe meinen Job eigentlich, aber ich habe eben diese Phasen, in denen funktioniere ich. Und in anderen fühle ich mich wirklich ausgebrannt und habe bei den kleinsten Dingen irgendwie Probleme und verzettel mich und möchte das aber dann nach außen eben auch nicht zugeben und versuche irgendwie die ganze Zeit so ein wackeliges Kartenhaus aufrecht zu erhalten und habe ihr das dann eben erzählt, weil ich eben bereits bei ihr in Behandlung war, mit dem Wunsch, irgendwie ja, Methoden zu erlernen, besser mit meinem Stress umzugehen und so weiter. Aber es hatte irgendwie die ganze Zeit nicht gefruchtet. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt bringe ich ja hier die wichtige Info mit, die uns irgendwie noch fehlt. Mhm. Und dann ist das passiert, was leider sehr häufig passiert, dass die Reaktion eben nicht die war, die ich mir erwünscht habe, sondern da eben als Reaktion kam, ah ja, das ist ja spannend. Das habe ich schon mal gehört, dass es das bei Erwachsenen auch geben soll. Aber das habe ich in über 20 Jahren noch nie jemandem diagnostiziert. Mhm. Ja, wo sind wir denn stehen geblieben? Und dann einfach so weiter im Programm. Und das war halt für mich total ernüchternd. Und ich habe dann gedacht, ich brauche irgendwie jemanden, der sich damit auskennt, der mir eine gesicherte Diagnose stellt und eben auch weiß, dass es ADHS eben nicht nur bei Kindern gibt oder nicht nur bei kleinen Jungs, mhm. sondern dass es eben jeden Menschen, egal in welchem Alter, eben betreffen kann. Und bin dann losgezogen über meine Hausärztin, die sich zwar auch nicht damit auskannte, aber ein offenes Ohr hatte und mir dann Kontakte gegeben hat. Ja, und dann ging die ganze Reise Odyssee eigentlich erst richtig los, weil das Problem ist, dass es einfach viel zu wenig Menschen gibt, die sich mit dem Thema wirklich auskennen und es eben lange Wartezeiten gibt und ich dann erstmal relativ blauäugig überall angerufen habe, Mails geschrieben habe, erstmal niemanden erreicht habe, auf Wartelisten gekommen bin und mir dann eben bei der ersten Person, die dann wirklich den Hörer abgenommen hat, war die Reaktion so, Frau Börger, frühestens in 18 Monaten können wir Ihnen was anbieten. Und mhm. das war natürlich richtig krass und das hat sich bis heute nicht geändert. Also es gibt natürlich auch Menschen, die da vielleicht Glück haben, je nachdem auch, wo sie wohnen. Aber die Zeiten sind richtig, richtig lang, diese Wartezeiten. Und dann hat es bei mir letztendlich 9 Monate gedauert, bis ich die Diagnose bekommen habe, weil ich dann halt immer wieder angerufen habe, immer wieder Mails geschrieben habe. Genau, und dann hatte ich es irgendwann schwarz auf weiß in den Händen.
ADHS. Und war das dann ein jemand psychologisch Qualifiziertes?
Genau, richtig. Also das ist dann häufig eine Zusammenarbeit von PsychologInnen, aber auch Menschen, die irgendwie, also neurologisch eben, also es ist eine Differentialdiagnostik, nennt sich das. Also es muss erstmal einiges ausgeschlossen werden, damit man dann eben sagen kann, okay, es ist eben nichts anderes, was dem vielleicht auch ähnlich sein kann. Und dann muss eben alles Mögliche gecheckt und ausgeschlossen werden und dann arbeitet man häufig auch noch mit PsychiaterInnen zusammen, die da eben auch zum Teil diagnostizieren, aber dann auch später beispielsweise für eine medikamentöse Therapie zuständig sind. Also das ist dann eben ein längerer Prozess, viele, viele Interviews, Fragebögen, Testungen, das Umfeld wird mit einbezogen. Also das dauert dann meistens schon was und irgendwann hat man dann hoffentlich das Ergebnis.
Und dann gibt es Leute, die spezialisiert sind auf ADHS und sich dann diesen Prozess kennen und sich darum kümmern, dass dann du dann zu den richtigen Leuten gehst, um diese Differentialdiagnostik zu bekommen.
Genau, aber das Problem ist eben, dass wir bis vor wenigen Jahrzehnten eben davon ausgegangen sind, dass ADHS etwas ist, was Kinder und Jugendliche betrifft, was sich verwächst. Was irgendwie ein bisschen komisch ist, weil es natürlich nicht puff mit 18 irgendwie weg ist, sondern wir ja davon sprechen, dass da wirklich auch neurologisch, neurochemisch wirklich etwas anders ist, ein anderer Bauplan im Hirn und das ist ja nicht einfach dann weg. Und dass dieses Wissen irgendwie zu transformieren und dann auch wirklich Leute zu haben, die sich damit auskennen und die eben auch Menschen erst im Erwachsenenalter diagnostizieren, die eben all die Jahre nicht wussten, was mit ihnen los ist oder die eben da noch keine Diagnose hatten. Darauf muss man eben spezialisiert sein und da gibt es leider immer noch viel zu wenige, die sich wirklich damit auskennen.
Jetzt habe ich sehr viele Stränge im Kopf. So viele Fragen. Magst du noch mal erzählen, was dann da genau im Kopf, also so auf einem leicht verständlichen Level, was genau dann anders ist?
Ja, also es ist eben so, dass wir in unserem Gehirn, also jeder Mensch, bestimmte sogenannte Neurotransmitter, also Botenstoffe haben, die uns beispielsweise, ja, die wir brauchen, um uns für etwas zu motivieren, uns auf Dinge zu fokussieren, uns irgendwie Reize von außen auszublenden, um dann beispielsweise eine Aufgabe wirklich von A bis Z irgendwie durchzuplanen und zu erledigen, eben nichts aufzuschieben oder uns von irgendetwas ablenken zu lassen, dass wir eben nicht allen Impulsen nachgehen, während wir vielleicht gerade auf was machen, worauf wir nicht so Lust haben, dass wir dann so denken, ach, es wäre jetzt eigentlich gerade viel schöner, irgendwie in der Sonne spazieren zu gehen und ein Eis zu essen oder die Wand zu streichen, was man da schon immer vorhatte, dass man dann sagt, nee, ich bleibe jetzt hier sitzen, weil ich muss ja diese Aufgabe erledigen. Es gibt vielleicht eine Deadline oder jemand wartet auf irgendetwas. Und dafür brauchen wir eben genau diese Neurotransmitter, die uns eben motivieren, die uns helfen, auch uns zu strukturieren, die auch dafür zuständig sind, unsere Emotionen zu regulieren. Und die sind eben, also das sind hauptsächlich, ist das Dopamin, und das Noradrenalin und noch ein paar andere. Und die sind eben bei ADHS-Hirnen nicht in der Menge verfügbar, wie man sie eben braucht. Beziehungsweise werden sie eben schneller abgebaut. Und das bedeutet, während man die Hausaufgaben macht, während man sich auf die Steuererklärung, auf das Gegenüber und sei es eine Freundin im Café im Gespräch oder man sitzt in der Vorlesung oder man ist irgendwie, ne, hat irgendwie eine wichtige Aufgabe zu erledigen, währenddessen ist das ADHS-Hirn quasi permanent dabei, das zu regulieren und sich eben eine gewisse Stimulation zu suchen, um dieses Dopamin zu erzeugen und auszuschütten. Und wenn dann natürlich Dinge drumherum sind, die irgendwie lauter, spannender, cooler, schöner, abwechslungsreicher, lustiger sind, kann das eben sein, dass das Gehirn sich sofort eben dann auf diese Dinge fokussiert. Weil es ist eben nicht so, dass Menschen mit ADHS sich nicht konzentrieren können oder keinerlei Aufmerksamkeit erzeugen können, aber eben häufig nicht für das, was gewünscht ist, was vorgegeben ist. Und das ist dann das, was zum Problem werden kann. Ob es dann eben in der Schule ist, im Privaten, im Job, egal wo.
Es gibt ja diesen, ich habe das bei Gabor Maté gelesen in Scattered Minds. Das hast du ja auch zitiert, wenn ich es richtig gesehen habe. Dieser Unterschied zwischen ADS und ADHS. Und vielleicht könntest du das auch verbinden mit, ich habe diese Checklisten bei dir im Buch gesehen, mit diesen, es sind ja drei Dimensionen, die dann vor allem zusammenspielen und die eine Rolle spielen, wo man dann gucken oder vielleicht auch so ein bisschen in der Selbstanalyse, auch wenn das ja was wichtig ist, das zu diagnostizieren, in der Selbstanalyse sich selbst vielleicht auch oder andere auch beobachten kann. Das fand ich sehr hilfreich. Magst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, es ist eben so, dass wir mittlerweile wissen, dass es verschiedene Erscheinungsbilder von ADHS gibt. Das ist eben nicht nur dieses, was wir sehr häufig, wenn wir diese vier Buchstaben hören, im Kopf haben, so den kleinen, zappeligen Jungen, der irgendwie wild über die Tische hüpft, sich nicht konzentrieren kann, irgendwie alles stört, was natürlich auch denen absolut nicht gerecht wird. Es ist ja so viel mehr als das. Aber das ist eben das, was wir von außen sehen, weil damit eben auch eine motorische Unruhe oft einhergeht, die dann eben als störend, als irritierend irgendwie empfunden wird von außen. Und mittlerweile wissen wir aber eben, es gibt verschiedene Erscheinungsbilder. Es gibt eben einmal dieses vorwiegend hyperaktiv-impulsive Erscheinungsbild. Dann gibt es das vorwiegend unaufmerksame Erscheinungsbild. Da fallen vor allem viele eben ja weiblich sozialisierten Personen drunter, viele Mädchen und Frauen. Und dann gibt es noch den kombinierten Typus, der ist sogar mit am schwersten zu diagnostizieren, weil eben so viele Anteile darin sind. Und was eben auch wichtig ist, ist, dass sich ADHS im Laufe des Lebens eben ja verändern kann, dass es nicht irgendwie in Stein gemeißelt ist, sondern natürlich lernen wir ja im Laufe unseres Lebens, was Verhalten ist, das eben von außen erwünscht ist und was nicht erwünscht ist. Wir lernen uns ein Stück weit vielleicht eben zu regulieren, aber auch Dinge zu unterdrücken, zu maskieren. Und spätestens im Erwachsenenalter weiß man dann halt, ich habe vielleicht gerade das Bedürfnis, eigentlich das, was ich gerade denke, im Impuls vielleicht reinzurufen oder ich müsste jetzt gerade mal aufstehen, um irgendwie mich, irgendwie das auszugleichen, aber das kann ich ja jetzt hier im Meeting nicht machen. Also findet man dann eben andere Wege, Bewältigungsstrategien, um irgendwie damit umzugehen. Und das kann dann vielleicht mal sowas sein wie mit dem Bein wippen oder an den Haaren rumzubbeln. Das kann aber auch sein, dass man im Laufe des Lebens eben ja auch negative Bewältigungsstrategien entwickelt, wie beispielsweise das Ganze mit Sachen eben auch zu copen, also zu kompensieren. Und das kann eben bei ADHS ganz dramatische Auswirkungen haben, weil das unter anderem eben sein kann, dass es sich vielleicht in einer Art Essstörung zeigt, dass es eben auch in einem Suchtverhalten sein kann. Es kann in Depressionen, in Angststörungen, in Schlafstörungen, in allem Möglichen münden. Und das sind dann eben Sachen, die ADHS auch überlagern können und es dann so schwierig machen, es dann im Erwachsenenalter überhaupt zu diagnostizieren, weil das eben alles so geschichtet darüber liegt und niemand wirklich die Ursache erkennt.
Welchen Herausforderungen oder was bedeutet das denn jetzt für dich so im Alltag, jetzt auch mit dem Abstand vielleicht auch und dem Verständnis für dich jetzt so ganz persönlich in der Erscheinungsform, in der das Krankheitsbild, oder Krankheitsbild ist, glaube ich, gar nicht das richtige Wort, ne? Sondern es ist eine Diagnose, oder wie würdest du es bezeichnen?
Ja, ich tue mich selber mit diesem Krankheitsbegriff schwer aus folgendem Grund. So wie ich das gerade so ein bisschen umrissen habe, wir sprechen eben von einem anderen Bauplan des Hirns. Ja. Das ist erstmal völlig losgelöst von irgendeiner Bewertung, einfach nur eine Tatsache. Wenn wir das jetzt uns angucken in irgendeinem Gehirnscan, dann sieht man eben gewisse Unterschiede. Und ja, das ist einfach so. Das ist ja eigentlich nur eine Form von Vielfalt. Auch Gehirne können unterschiedlich sein, auch vielfältig sein. Und das ist ja eigentlich was Schönes, wenn wir eben wissen, ne, es ist nicht irgendwie alles gleich. Wie trist wäre diese Welt, wenn alles gleich wäre. Wenn es jetzt aber anfängt, dass wir diese Sachen eben bewerten und das eben von klein auf an und Menschen das Gefühl geben, hör mal, so wie du denkst, wie du fühlst, wie du sprichst, wie du handelst, ist nicht richtig, und du machst das irgendwie falsch und irgendwas ist bei dir nicht in Ordnung, du bist irgendwie kaputt und das ist nicht normal, dann erzeugt das natürlich einen Leidensdruck. Und wenn man sowas einmal hört, zweimal hört, dann kann man das vielleicht wegstecken. Aber wenn man das eben als kleiner Mensch ein Leben lang hört, bis ins Erwachsenenalter und das da eben auch nicht aufhört, dann verändert das natürlich das Wesen, wirkt sich auf den Selbstwert aus, auf das Selbstbewusstsein, erzeugt eben Leidensdruck, erzeugt eben Folgen, die dramatisch sein können und ja, beeinflusst eben dann das ganze Leben. Und das macht krank. Das ist das, was krank macht daran für mich. Und das ist eben auch das, wo ich ansetze und wo ich sage, wir brauchen da einfach dringend einen Perspektivwechsel und müssen eben auch weg von dieser rein defizitären Sicht. Mhm. Weil ja, es ist ein Fakt, Menschen mit ADHS ecken an, haben Probleme, strugglen alltäglich. Aber das liegt eben auch daran, dass das System, was sie umgibt, überhaupt nicht für ihre Gehirne gemacht ist. Also kann man nur permanent anecken. Und das ist eben mein Wunsch, darin etwas zu verändern und dieses Bild eben zu weiten und Möglichkeiten zu schaffen, dass wir eben diese Vielfalt, dass wir dieser Vielfalt Platz geben und dass wir sie mit teilhaben lassen, mit ihren Bedürfnissen, aber eben auch mit dem, was es an Chancen und Möglichkeiten mitbringt, so ein anderes Gehirn zu haben. Und ich bin überzeugt davon, dass das ein absoluter Mehrwert ist für alle von uns.
Darüber würde ich gerne gleich sprechen. Ich wollte noch einmal zurück zu diesem richtig und falsch, weil ich das wichtig finde, das auch nochmal zu unterstreichen, beziehungsweise ja auch nicht nur im Umgang mit Kindern, da vielleicht nochmal besonders aufmerksam zu sein, sondern auch mit allen anderen Menschen. Weil ich finde, diese Konzepte, die zu starr sind, sind ja insgesamt einfach etwas, was irgendwie unmenschlich ist und auch unlebendig ein Stück weit, weil wir ja alle so verschieden sind. Also ich kenne es zum Beispiel aus der Therapie oder auch schon aus so einem systemischen Weltbild, auch in unserer Arbeit, so in der wir sehr systemisch jetzt eher so im Coaching, Beratungsbereich unterwegs sind, da von Diagnosen oder von so starren, in der Therapie wäre es dann die Diagnose und in unserem Fall eben so dieses starre, das ist der eine Weg oder das ist das richtige Verhalten, das ist eben viel zu eng und deswegen zum Beispiel mit meinem Weltbild auch eigentlich gar nicht vereinbar. Und ich finde es deswegen sehr spannend, das erstmal für mich individuell überhaupt zu hinterfragen. Also in welchen Lebensbereichen und im Job finde ich es nochmal, gibt es nochmal so eine andere Härte zum Teil. Definitiv. Zu hinterfragen. Ne? Also ist das wirklich, wie ich die Dinge sehe? Oder wenn ich da reingehe, merke ich nicht eigentlich, nee, so Kategorien von richtig und falsch sind mir eigentlich auch viel zu eng. Und was habe ich dann für Möglichkeiten, das auch für mich anders zu framen und auch im Umgang mit anderen da vielleicht nochmal achtsamer zu sein, weil ich es eben vor allem jetzt auch konkret im Bereich so ADHS beobachte, wie dann auch zum Teil, das sind natürlich alles Einzelfallbetrachtungen, aber ich schon so persönliche Geschichten habe, wo das vollkommen außer Frage stand, dann an diesem Kind so rum zu doktoren. Und natürlich außenstehend, ich habe es nur so mitbekommen, ich habe schon gemerkt, in mir so einen gewissen Widerstand, gar nicht gegen die Menschen, sondern gegen diese Dynamik, die sich dann entfaltet hat, in der das Kind dann auch eher so die Empfangende einfach nur so, mit mir wird das jetzt gemacht, Rolle irgendwie eingenommen hat. Das war jetzt so meine Wahrnehmung. Und da finde ich es total schön, das von dir zu hören, dass, oder diese Dimension einfach aufzumachen, weil ja natürlich auch so im medizinischen Betrieb das eben einfach auch der Modus operandi ist, der ja auch nachvollziehbar ist, nur vielleicht in einigen Fällen wie in diesem Fall eben nicht. So, also wenn was von der Norm abweicht, dann macht es einen Unterschied, ob ich hier mit dem Auto gegen den Baum gefahren bin oder ob ich einfach vielleicht ein bisschen anders durch die Welt gehe. Aus welchen Richtig. Gründen auch immer.
Genau. Und es gibt natürlich Bereiche, wo es helfen kann, irgendwie da irgendwie eben hilfreiche Strategien zu erlernen, die vielleicht eben auch durch professionelle Unterstützung irgendwie beigebracht wird, dass man eben überhaupt erstmal versteht, ah krass, mein Gehirn tickt ein bisschen anders. Was bedeutet das denn eigentlich? Also an welchen Schrauben kann ich irgendwie schrauben, dass ich das Gefühl habe, okay, ich arbeite jetzt gerade mit meinem Gehirn zusammen, und was sind eben die Dinge, wo ich gegen es arbeite, wo ich es blockiere? Und aber eben gleichzeitig auch zu verstehen, dass mein Gehirn eben anders funktioniert, das ist nichts Schlimmes, da ist nichts falsch dran, sondern das ist einfach so. Und ja, das kann eben mit sich bringen, dass man vielleicht eben Dinge anders macht, dass man auch anders aufgestellt ist, was den Energiehaushalt angeht, dass man eben vielleicht Dinge mitbringt, die sich im Laufe des Lebens entwickelt haben, die man quasi noch als zusätzliches Gepäck dazu mit sich schleppt und auch noch bewerkstelligen muss. Aber das große Problem, was ich eben gesellschaftlich sehe, ist, dass wir immer mehr die Leistung oder den Wert eines Menschen eben an diese Leistung koppeln, an das, was er leisten kann, faktisch, auf dem Zettel, fürs Miteinander, und dass man dann eben sagt, okay, und das fängt eben schon ganz früh an, du hast schlechter abgeschnitten als XY und du hast weniger geleistet und deswegen steht dir jetzt weniger zu und deswegen bist du im Endeffekt auch weniger wert und weniger tragbar für diese Gesellschaft. Und das Perfide und Gemeine ist ja, dass Menschen mit ADHS sich ja sehr wohl permanent bewusst sind, was diese Struggle sind, und sie sehr viel sogar versuchen, eben dafür zu tun, mitzuhalten, etwas entgegenzusetzen, an sich in Anführungszeichen zu arbeiten, um wieder zu funktionieren, und oft doppelt und dreifach belastet sind und Energie da reingeben und es eben trotzdem nicht funktioniert und sie sich wirklich kaputt machen, psychisch und körperlich, gesundheitlich wirklich an den Rand irgendwie der Belastbarkeit und oft auch weit darüber hinaus bringen, und dass es trotzdem nicht ausreicht. Und das ist eben das Problem, wenn wir nicht anerkennen, dass wir eben nicht alle gleich sind und dass das aber kein Defizit ist, sondern dass die Welt auch wunderbar funktioniert, wenn wir eben anerkennen, dass die eine Person vielleicht in der einen Sache anders funktioniert oder in Anführungszeichen eben weniger leisten kann, aber dafür in einem ganz anderen Bereich vielleicht viel mehr oder eben eine ganz andere Herangehensweise hat, die total bereichernd ist und uns eben auch im Miteinander weiterbringt. Und wenn wir das irgendwie begreifen und sehen und diese Potenziale auch früh erkennen und eben unterstützen und herausarbeiten, bin ich eben davon überzeugt, dass es ein ganz tolles, harmonisches Miteinander sein könnte. Und das hört sich jetzt vielleicht sehr utopisch an, aber ich glaube halt daran. Und und dafür müssen wir aber eben ganz am Anfang ansetzen. Und das bedeutet erstmal aufklären, sensibilisieren, zuhören. Und das ist eben ganz wichtig.
Welchen Herausforderungen begegnest du denn so im Alltag? Oder wir können auch auf der allgemeinen Ebene sprechen, Menschen mit ADHS, auch wenn die Ausprägungen ja sehr unterschiedlich auch sein können. Und das, was du schreibst, ist ja auch was ganz Individuelles ist, wo kein zweiter Mensch genau die gleiche Wahrnehmung oder das gleiche Bild so hat. Was sind das so für Herausforderungen und vielleicht auch so schon konkrete Strategien, die du so für dich vielleicht auch anwendest?
ADHS kann ein Leben lang jeden Lebensbereich theoretisch beeinflussen. Also es kann eben sein, dass das bedeutet Schule, Ausbildung, Familie, Partnerschaft, Arbeit, aber eben auch Freundschaften, Finanzen, Sexualität, Kinderwunsch, Kindererziehung, wirklich alles Mögliche, Haushalt, alles, einfach wirklich jeden Lebensbereich. Und das macht es eben so komplex und so intensiv. Und das macht eben auch diesen Unterschied, weil diese einzelnen Dinge, dieses, ja, ich bin auch mal verpeilt, ja, ich vergesse auch mal was, ja, ich kriege mich auch mal nicht strukturiert, ich schiebe auch mal Dinge auf, ich habe auch mal, kompensiere irgendwie irgendwas, was mir nicht lieb ist, und gehe dann lieber eine Runde shoppen oder so. Aber es geht halt eben um diese Menge und diese Intensität und diese, es, es ist eben 24/7 und es lässt sich nicht abschalten und es lässt sich vielleicht bedingt beeinflussen, indem man eben Strategien erlernt, indem man gewisse Mechanismen eben hat, die man anwenden kann, wenn man vielleicht auch medikamentös darauf einwirkt, alles mögliche, Psychotherapie, Ergotherapie, Sporttherapie, Selbsthilfegruppen, also es gibt Möglichkeiten, darauf einzuwirken, aber es ist eben so, und das hast du eben auch gesagt, es ist eben nicht dieses, okay, da ist ein Bruch im Bein oder ich bin mit dem Auto irgendwo gegengefahren und dann weiß man halt, okay, das dauert jetzt 2 Wochen, 6 Monate, 1 Jahr und dann ist es geheilt. ADHS ist nichts, was sich heilen lässt. Das ist eben immer da, unterschiedlich stark vielleicht, aber es ist eben immer da und beeinflusst alles. Und das bedeutet, man kann auch nur bedingt darauf einwirken. Und es ist eben auch die Frage, möchte ich auf alles einwirken? Oder gibt es vielleicht auch Dinge, die sind halt, wie sie sind? Und da brauche ich halt eben eine andere Form von Unterstützung und struggle halt damit so in meinem Alltag. Und das können eben wirklich ganz banale Dinge sein, wie dass ich alleine jetzt gerade, wie es mir einfällt, weil ich es als Beispiel nennen will, dass ich wieder da unten diese Wäsche einfach seit Stunden in der Maschine habe, die schon zum 2. Mal gelaufen ist und ich sie wahrscheinlich auch ein 3. Mal laufen lasse. Und dann natürlich immer Leute sagen, ja, stell dir doch einen Wecker, mach dir doch einen Timer an, hol dir doch einen Planer und strukturier dich. Was ist denn das Problem? Ja, das funktioniert eben für in Anführungszeichen normale Menschen, die eben neurotypisch sind, aber für Menschen mit ADHS funktioniert das nicht, weil es eben im Kopf permanent so viel los ist und wir eben auch Probleme haben, damit gleichzeitig noch Reize, die von außen kommen, zu filtern. Also es ist eben, wird oft beschrieben als alles ist gleich laut, gleich intensiv, gleich, also ob es die Gerüche sind, die Lautstärke, die Lichter, all diese Sachen werden halt gleich intensiv wahrgenommen und es gibt eben kein Filter, der diese Sachen ausblendet. Natürlich bin ich dann irgendwie auch schneller irgendwie durch den Wind, habe schneller meine Energie aufgebraucht, bin schneller müde, lass mich eben schneller von Sachen ablenken, die irgendwie um mich herum passieren und verzettel mich dann, habe aber gleichzeitig, und das ist eben auch so ein großes Ding bei ADHS, diese emotionale Komponente, dieses permanente Gefühl von, oh Gott, mache ich einen Fehler, trete ich irgendwem auf die Füße, kriege ich jetzt gleich wieder Ärger, wird das Kritik geben? Also versucht man eben ganz krampfhaft fast schon das Ganze zu vermeiden. Viele entwickeln dann auch Zwänge oder eben Ängste, dass sie ganze Situationen oder Personen meiden, irgendwie auch nur aus der Angst irgendwie kritisiert zu werden, in Anführungszeichen aufzufliegen. Also ich sage immer so, Imposter-Syndrom wird gratis mitgeliefert bei ADHS. Also auch dieses Gefühl von, ich kann nichts, ich bin nichts, weil das eben auch von klein auf so oft vermittelt wird. Du machst alles falsch, so ist das nicht richtig, jetzt reiß dich doch mal zusammen, sei mal, du bist zu viel, du bist zu wenig, du bist zu laut, du bist zu leise. Also da gibt es ja eben auch ganz unterschiedliche Formen von. Und und das läuft einfach wie eben diese 500 Sender oder wie auch immer parallel alles im Kopf noch ab, während du die normalsten Dinge tust, wie jeder andere, während du Leistung erbringen musst, während du irgendwie Erwartungen erfüllst, auch im Privaten. Du möchtest natürlich eine gute Freundin sein, eine gute Partnerin, eine gute Tochter, eine gute Schwester, eine gute Kollegin und du hast das Gefühl, es fällt dir einfach dauerhaft auf die Füße und du kannst nichts richtig machen. Und das zieht sich halt durchs ganze Leben und dann wirst du noch dafür gerügt oder hast halt Angst, irgendwie kritisiert zu werden. Und das ist, du bist eigentlich unter Dauerstress, permanent. Und dann kannst du deswegen nicht schlafen und gönnst dir dann vielleicht ein Glas Wein, um abzuschalten und noch eins und isst dann irgendwie was, um diesen Frust irgendwie zu kompensieren. Und so entstehen dann eben auch ernsthafte irgendwie Folgeerkrankungen oder Störungen daraus, die Persönlichkeit, die sich wirklich auch grundlegend verändern kann, bis hin zu Persönlichkeitsstörungen, die sich daraus entwickeln können. Also es ist halt wirklich richtig heftig und das ist das, was sehr oft, wenn wir über ADHS sprechen, eben diese Tragweite, diese Dimension den meisten eben nicht bewusst sind. Die denken ja, okay, warum braucht das Kind jetzt einen Namen? Wieso braucht man jetzt für alles eine Diagnose? Mhm. Wieso muss das jetzt alles so aufgebauscht werden? Wieso ist das jetzt die ganze Zeit Thema? Ich bin doch auch mal so und so. Aber es ist eben mehr als das. Es ist ein Unterschied.
Und es hilft ja auch einfach für sich selbst erstmal, wie du es vorhin sagtest, ne, Klarheit zu haben und mich selbst besser verstehen zu können, auch gerade eben in einer Welt, die sich sehr an der vermeintlichen Norm orientiert und wo dann häufig auch wirklich abgestraft wird, in welcher Form auch immer. So in der Schule ist es dann sehr präsent, finde ich. Muss nicht sein, aber passiert durchaus, wenn ich mich eben nicht im Rahmen der Norm verhalte, ne? Und wenn ich dann eben nicht mich in der Grundschule, in der ersten Klasse schon perfekt oder in der Vorschule konzentrieren kann. Als ich das neulich gehört habe, habe ich auch gedacht, Moment mal, die kommen doch gerade aus dem Kindergarten.
Wer kann
also
das
wirklich,
schon, ne?
Ja, die sollen doch, ja. Also wirklich, die sollen doch in der Grundschule auch noch ihre Kindheit erleben. Und ich verstehe natürlich schon so Sachzwänge, nur das ist doch was, wo wir ran müssen. Das kann doch nicht sein. Also.
Richtig. Und das Gemeine bei ADHS ist ja eben, dass es sich eben so unterschiedlich zeigen kann und dass gerade eben Mädchen so fast schon perfektionistisch eben beherrschen, schon ganz früh zu erkennen, das ist Verhalten, das ist unerwünscht, das ist nicht angebracht von außen, da kriegt man Ärger für, da ne, gibt es irgendwelche Sanktionen in irgendeiner Form. Also lernen sie blitzschnell zu erkennen, auch bei anderen, okay, wenn ich mich so verhalte, dann gibt es Stress oder dann erreiche ich nicht das, was von uns erwartet wird. Mhm. Und es ist eben leider so, auch im Jahr 2023 noch, dass wir eben gewisse Rollenerwartungen einfach haben, auch schon an unsere Kleinsten. Und es eben so ist, dass wir bei Mädchen eher erwarten, dass sie eben zurückhaltend sind, ein bisschen schüchtern, vielleicht verpeilt, aber eben auch fleißig, ordentlich und all diese Dinge. Und das ist eben das Gemeine, weil diese Form der ADHS, die sich dann sehr häufig ausprägt, ist eben eine leise, eine unauffällige, eine nach außen ist doch alles super und perfekt und ja, das mache ich auch noch und klar, kein Problem. Und im Hintergrund baut man sich eben sein Kartenhaus auf, dass man dann wackelig irgendwie versucht, am Leben zu erhalten, um bloß nicht aufzufallen, um bloß nicht irgendwie, dass irgendwie rauskommt, dass man die Sachen doch nicht im Griff hat und dann schiebt man Nachtschichten und erledigt da die Sachen und kauft Dinge doppelt, weil man nicht zugeben will, dass man schon zum dritten Mal die Sporttasche im Bus liegen lassen hat. Und das ist dann ein riesiges Lügenkonstrukt zum Teil. Und das Gemeine ist, dass du dann vielleicht irgendwann als erwachsene Person dich irgendwo mit den letzten Kräften hingeschleppt hast und dann da sitzt und sagst, hey, ich brauche Hilfe, mir geht's nicht gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, noch einen Tag mehr und das bricht hier alles über mir zusammen. Und dann sitzen entweder dein Umfeld erstmal vor dir oder leider eben auch Leute vom Fach, die es vermeintlich besser wissen sollten, die sagen, warum? Ist doch alles super. Sie haben doch eine intakte Familie. Sie haben doch einen super Abschluss. Sie haben doch eine gut laufende Ehe. Sie haben einen tollen Job. Ihre Zeugnisse sind total unauffällig. Da war doch immer alles super. Warum sind Sie hier? Was wollen Sie? Nee, Sie haben doch kein ADHS. Und das ist halt so krass, weil es braucht da einfach diese Profis für, die erkennen, was unter all dem liegt und dass genau das eben diese Maske ist, die natürlich auch dann in einem super kurzen ersten Diagnosevorgespräch auch nicht mal eben nach 20, 35, 50 Jahren einfach vom Gesicht genommen wird und hey, darunter ist übrigens all das hier, sondern das sind ja Strategien, die man erlernt hat, um sich im Laufe des Lebens zu schützen und das dann alles irgendwie zu entwirren und entfesseln, da braucht es eben Profis für.
Sehr spannend, dass das vor allem dann eben auch, also dass diese Diagnose so herausfordernd sein kann, dass mir überhaupt nicht bewusst. Gibt es so einzelne Strategien, vielleicht auch so eine Sache, die für dich besonders gut funktioniert, wenn jetzt Menschen dabei sind, die sagen, ja, das oder vielleicht ich bin schon auf der Warteliste, aber es dauert noch.
Meinst du jetzt einfach so im Alltag, im Umgang einfach mit der ADHS? Also ich glaube, je mehr ich über mich weiß und wie mein Gehirn funktioniert, desto mehr Empowerment gibt es mir tatsächlich und desto mehr verstehe ich eben, was sind Dinge, die eben mir gut tun und was sind Dinge, die mir nicht gut tun und wie weit kann ich eben darauf einwirken und das vieles hat damit eben auch mit Kommunikation zu tun. Und das ist dann eben zum Teil ganz schwierig, wenn man sich vor allem sowas aufgebaut hat, dass man eben nicht auffällt. Aber dass ich eben auch ganz klar kommuniziere, hey, ich neige dazu, mir gerne viel aufzuladen und habe in dem Moment vielleicht auch die Energie, aber es kann sein, dass es in der Woche, wenn es dann soweit ist, ich plötzlich merke, ich packe das nicht, ich habe mir wieder zu viel aufgeladen, ich brauche aber vielleicht auch einfach mehr Reminder als andere. Danke, dass du mir das hier gerade zwischen Tür und Angel kurz gesagt hast, was ich tun soll, irgendwie als nächstes im Büro. Aber es wäre cool, wenn du es mir irgendwie nochmal als Mail schicken kannst, damit ich es mir angucken kann und eben nicht vergesse und nochmal ganz genau weiß, was du konkret von mir bis wann brauchst. Also es ist, läuft tatsächlich ganz vieles über Kommunikation und auch damit einhergehend eine gewisse ein gewisser Support und auch ein gewisses, eine gewisse Geduld fast schon irgendwie auch, ja, Liebe, die da irgendwie aufgebracht werden muss, einfach, dass man in dem Moment versteht, okay, das ist jetzt auch nichts, was diese Person irgendwie macht, weil es ihr scheißegal ist oder was sie irgendwie gegen mich, ne, also weil ihr das irgendwie alles nicht wichtig ist, sondern es liegt halt einfach daran, dass in diesem Kopf permanent super viel los ist und sie sich manche Dinge super gut merken kann und andere Sachen überhaupt nicht und dass man da eben eine gemeinsame Strategien tatsächlich entwickelt, gleichzeitig aber eben auch nicht übergriffig irgendwie jetzt werden darf und der anderen Person plötzlich nichts mehr zutraut oder sagt, ne, da halte ich dich irgendwie aus allem raus, weil das wirst du ja eh wieder nicht packen, das wirst du ja eh wieder vergessen und so. Also das ist natürlich, das macht es dann noch viel schlimmer häufig und ich glaube, da muss man dann einfach gemeinsam schauen, was sind mögliche Strategien, die irgendwie allen helfen und gerade so im Kontext Beruf glaube ich, dass es da eben auch Sachen gibt, die eben dann nicht nur Menschen mit ADHS zugutekommen, sondern wenn beispielsweise auch so Arbeitsschritte oder so, man für sich einfach nochmal still nachschauen kann in irgendwelchen Playbooks, Handbooks, keine Ahnung was, da kann ja jeder von profitieren, der plötzlich nicht mehr weiß, wie erneuert man nochmal sein Passwort und wie kommt man nochmal in diese App rein und keine Ahnung was. Genau, also ich glaube, da lässt sich mit wenigen einfachen Kniffen einiges schon lösen und regeln.
Gibt es auch positive Effekte oder Dinge, die dir vielleicht auch jetzt mit mehr Klarheit nochmal bewusster sind, dass das auch Stärken sind, die sich für dich daraus ergeben?
Definitiv. Also ADHS ist ja etwas, was einen Menschen quasi von Anfang an begleitet, was sich dann aber eben in der Ausprägung in den häufig eben ersten Lebensjahren bis hin zur Pubertät irgendwie so anfängt herauszukristallisieren. Und das ist bei mir eben schon immer so gewesen, also dass ich eine Person bin, die eben ganz intuitiv alternative Lösungen für Sachen findet, eben eine ganz andere Herangehensweise hat, auch an Probleme, die sich sehr wohl konzentrieren kann und dann häufig auch sehr kreative Ideen und Lösungen findet, die eben auch sehr durch diese Emotionen, die eben auch sehr intensiv gefühlt werden, gleichzeitig auch eine sehr empathische und enthusiastische Person ist, die gut Menschen mitreißen kann, die aber auch einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn deswegen hat und so mit Sachen, die eben unfair sind oder auch unlogisch, eben da sofort sagt, ich kann nicht weitermachen, weil das muss mir jetzt erstmal einer erklären. Warum machen wir das so? Das macht für mich aus den und den Gründen keinen Sinn. Und das kann manchmal sein, dass das erstmal intuitiv ist und man selber gar nicht so recht weiß, okay, was stört mich jetzt hier gerade dran? Aber das ist dann das, weshalb man auch prokrastiniert vielleicht dann in manchen Fällen, weil man eben blockiert ist, weil man merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie macht das so keinen Sinn. Und wenn man dann eben den Raum hat und die Möglichkeit hat, das darüber nachzudenken, das zu verbalisieren und auch die Chance bekommt, eben alternative Lösungen anzubieten, dann kann das wirklich Prozesse voranbringen, sie vereinfachen. Es kann Leute, andere eben mitreißen, ihre Fantasie anzuregen und auch Ideen mit in den Raum irgendwie zu werfen und dann auch wirklich tolle Sachen daraus entstehen zu lassen, gemeinsam, weil ich sage immer an der Stelle, ein Raum voller ADHSlerInnen ist jetzt vielleicht auch nicht so zielführend, weil dann ganz viele bunte, tolle Ideen durch den Raum springen und am Ende wird nichts davon umgesetzt. Wir brauchen auch die neurotypischen Menschen, die eben sagen, toll, Angelina, super kreative, spannende Idee, aber das werden wir nicht in 2 Wochen umsetzen können. Wir müssen das Ganze jetzt ein bisschen kleiner und realistischer denken, aber danke irgendwie für den Input und wir basteln da jetzt eben gemeinsam etwas draus, dass wir uns eben auch nicht wieder übernehmen und dann nachher nicht irgendwie die wichtigen Dinge aus den Augen verlieren. Und deswegen glaube ich, wenn man das erkennt, auch als Führungskraft, als Kollegin, als Mitarbeiterin, wie auch immer, dass sich dadurch eben ganz, ganz tolle Sachen umsetzen lassen und ganz eben auch Wege finden lassen, die sehr viel auch Emotionen teilhaben lassen und die Bedürfnisse aller versuchen mitzudenken. Und das ist ja was total Schönes, wovon wir alle profitieren. Und wer das dazu bereit ist, das zuzulassen und gleichzeitig aber eben auch sagt, hey, was brauchst du denn dafür, um in so produktiv werden zu können, um dann eben vielleicht auch effektiver und effizienter am Ende des Tages irgendwie zu sein, glaube ich, hat einen absoluten Mehrwert dadurch. Man muss es sich halt nur trauen.
Bevor wir gleich am Ende sind, ich habe mich gefragt, das ist ja schon, also die Vorstellung, dass da die ganze Zeit Kirmes im Kopf ist, wie dein Buch ja auch heißt, ne? 24/7. Beim Schlafen ja wahrscheinlich nicht, aber schon in der Wachzeit. Gibt es da für dich schon so weh oder gibt es da irgendwie so eine Besserung? Weil es hört sich sehr, sehr anstrengend an einfach.
Es oder ist auch sehr, sehr anstrengend. Ja. Es ist super anstrengend. Pausenlos. Ich war heute bei der Zahnreinigung. Rate mal, da konnte ich abschalten. Ja. Da lag ich wirklich auf diesem Stuhl, wo andere einen Rappel kriegen und irgendwie denken, wann ist das hier vorbei? Und ich habe gemerkt, wie ich plötzlich total ruhig geworden bin. Yeah. Und nach oben geguckt habe und plötzlich so das Gefühl hatte, ach krass, gerade sortieren sich meine Gedanken, ich kann mal über Dinge nachdenken, die ich die ganze Zeit mir durch den Kopf schießen, die ich seit Wochen, Monaten irgendwie aufschiebe und die mich schon fast in die Bredouille zum Teil gebracht haben. Und plötzlich hat sich alles sortiert. Also in den komischsten Momenten ist das dann, aber leider nicht, wenn man schläft oder wenn es gerade auf Druck quasi man irgendwie was abliefern muss. Und für mich, es ist super anstrengend. Und trotzdem möchte ich es nicht missen, weil es eben für mich auch so viele schöne Sachen mit sich bringt. Und ich eben das große, große Glück hatte, und das ist an dieser Stelle vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass natürlich nicht jeder Mensch mit ADHS jetzt irgendwie auf sein Leben blickt und denkt, war alles super und ich liebe meine ADHS und ich umarme sie und alles ist toll, sondern dadurch, dass wir eben alle so unterschiedliche Lebenswege hatten und eben auch so unterschiedlich mit uns umgegangen wurde und sich daraus eben unterschiedliche Möglichkeiten und Chancen gebildet haben und vielleicht aber auch vieles auf der Strecke geblieben ist, eben aufgrund von ernsthaften Folgen, die das Leben eben dann viel mehr dominiert haben als alles andere, sodass man sich nur noch darauf konzentrieren konnte. Ja, da verstehe ich natürlich auch, dass man dann nicht sagt, ich möchte es nicht missen und es gehört zu mir. Aber ich hoffe halt, dass für diese Menschen irgendwann auch zumindest ein Stück weit dieses Versöhnliche und Heilende irgendwie stattfinden kann, dass sie eben ein bisschen mehr Mitgefühl für sich empfinden und ein bisschen mehr Selbstfürsorge irgendwie in ihr Leben lassen können, was auch für mich ein täglicher Kampf irgendwie ist. Und aber ich bin überzeugt davon, dass das geht und an dieser Stelle quasi als Tipp, sucht euch Verbündete, sucht euch andere Menschen, denen es ähnlich geht. Das ist für mich der größte Gamechanger, wie man ja mittlerweile sagt, gewesen, andere zu haben, denen es ähnlich geht, mit denen ich mich austauschen kann, wo ich mich gesehen fühle, gehört fühle und zwar wirklich auf einer Ebene, eben die über beispielsweise etwas Therapeutisches hinausgeht, wo man mir auch zuhört und auf Lösungen rumdenkt und mich ernst nimmt. Aber es ist eben nochmal eine andere Ebene, wenn du weißt, da tickt einfach jemand genau wie du und das ist so heilsam und gibt so viel Kraft und ist so empowernd, dass ich dazu nur jedem und jeder raten kann. Und das muss auch nicht irgendwie die physische Selbsthilfegruppe sein. Das kann eben auch im virtuellen Raum stattfinden. Das kann ein Freund sein, das kann eine Gruppe sein von Leuten, mit denen man sich regelmäßig, unregelmäßig trifft irgendwo und das kann schon so helfen, einfach in diese Communities zu gehen und sich auszutauschen und deswegen ist das auch mein großes Anliegen, eben über den Insta-Kanal und das Buch hinaus etwas irgendwie hoffentlich bald ins Leben zu rufen, eine Plattform, auf der man sich irgendwie vereinen kann und gemeinsam sich umarmt oder auch Pläne schmiedet, vielleicht auch mal gemeinsam wütend ist oder traurig oder auch einfach nur mal lacht. All das.
Ja. Das passt doch wunderbar zu meiner Frage, wo wir deine Arbeit, was wir verlinken können zu deiner Arbeit. Zum einen natürlich Kirmes im Kopf, dein Buch, ein Spiegel-Bestseller. Ich sehe hier den Sticker.
50.000 verkaufte Exemplare jetzt schon. Das ist schon richtig cool.
Und auch wirklich, ich habe es nicht komplett gelesen, bin aber, ich finde, ich konnte mich gut auch daran orientieren, habe sehr viel gelernt und auch eine gute Übersicht und ein Gefühl für das Thema bekommen aus einer Perspektive, ja, von jemandem, der einfach besser verstehen möchte, was ist denn das eigentlich insofern.
Ja. Ja, und dann auch, dein Insta-Kanal. Auch die brauchen wir. Euch brauchen wir auch für diese Arbeit und für all dieses Bestreben, da was zu verändern. Genau, den Insta-Kanal und dann darüber wird man auf jeden Fall dann auch mitbekommen, sobald dann etwas Neues entstanden ist und dann hoffentlich bald auch, dass die Website an den Start geht und dann natürlich über die normale Google-Suche. Also einfach mal Kirmes im Kopf eingeben, da findet man, glaube ich, einiges.
Und wir verlinken es auch in den Shownotes. Meine letzte Frage, weil wir schon am Ende der Zeit sind. Gibt es ein Buch, das du besonders gerne verschenkst oder vielleicht regelmäßig empfiehlst auch?
Ja, ein ganz, ganz tolles Buch. Jetzt muss ich aber zu meiner Schande gestehen, ich muss es einmal kurz holen.
Ja.
Weil ich ja, also Titel ist nicht so meins. Und zwar ist das dieses wundervolle Buch Selbstfürsorge. Dein Anker in turbulenten Zeiten, wie du dich selbst nicht vergisst und deine Herausforderungen besser meisterst. Und zwar ist das von der lieben Anke Glasmeier, die ist Psychologin und die hat den Kanal Die Psychotherapeutin auf Instagram und die hat dieses tolle Buch dieses Jahr rausgebracht mit wirklich ganz vielen Tipps, mit konkreten Impulsen und Techniken, die eben selbst in einem stressigen Alltag gut funktionieren, wie man eben bewusster mit seinen eigenen Ressourcen umgeht, auch lernt, Grenzen zu setzen und da sind Übungen drin, da ist ganz viel Wissenswertes drin und eben ohne Druck oder irgendwie das Gefühl, dass man jetzt denkt, ich muss dieses Buch durcharbeiten und wenn ich nicht alle 99 Punkte irgendwie im Griff habe, dann wird das nichts mit der Selbstfürsorge, sondern das ist wirklich etwas zum Durchblättern und immer mal wieder reinschauen und das kann ich nur wärmstens empfehlen.
Super, verlinken wir auch in den Shownotes. Vielen Dank. Und ich würde auch noch mit in die Shownotes packen Scattered Minds von Gabor Maté. Das, glaube ich, vor allem auch spannend ist für Leute, die sich diesem Krankheitsbild vielleicht auch aus professioneller Ebene nochmal nähern wollen, weil er ja als Mediziner, und das finde ich sehr beeindruckend, auch immer so mit Menschen, die wirklich schwer traumatisiert sind, arbeitet. Und da kommt dann so diese Dimension auch nochmal rein von, wie gehe ich damit um und finde auch einen guten Zugang dazu, wenn Menschen eben aufgrund oder in Kombination mit auch dieser Disposition dann auch wirklich einfach nochmal mehr so im medizinischen Spektrum irgendwie Hilfe brauchen und wie das auch aus so einer Heilungsperspektive, finde ich, sehr wohltuend gedacht werden kann. Diese Kombi aus deinem Buch und dem Buch, die hat mir einen sehr schönen Zugang dazu gegeben. Insofern.
Super. Ja. Perfekt, da freue ich mich.
Haben wir jetzt auch die Shownotes rund. Ich danke dir so sehr. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine großartige Arbeit. Danke dir für deine Zeit hier heute und einfach alles Liebe und Gute für dich.
Dankeschön. Und vielen Dank an euch, dass ihr dem Thema Platz gebt, auch in dieser Länge, was mir natürlich immer ganz wichtig ist, ne? Dass man nicht irgendwie nur kurz mal schnell in einem kleinen Videoschnipsel drüber redet, sondern auch wirklich Platz hat, weil es eben so komplex ist. Vielen Dank.